Okay. Ich habe mich direkt jetzt mal hier hingesetzt, weil hier sitzt Jule, die wir jetzt im Film die ganze Zeit gesehen haben. Jule war von Anfang an dabei, zumindest sah man sich sehr, sehr oft im Camp. Und eben haben wir gesehen, wie sie weggetragen wurde, damit die... also eigentlich haben wir ja eben die konkrete Auseinandersetzung zwischen der Occupy-Bewegung und dem System gesehen, nämlich in Form des städtischen Ordnungsamtes, das die Grünflächensatzung durchgesetzt hat. Darüber muss zu sprechen sein, denn es gab eine lange Auseinandersetzung zwischen Occupy und der Stadt. Es gab mehrere Treffen mit dem Ordnungsdezernenten. Es gab dann auch große Worte des Oberbürgermeisters dazu. Es gab dann Erörterungstermine vor dem Verwaltungsgericht. Jule hat das alles aus nächster Nähe mitbekommen und kann uns vielleicht mal erzählen, wie das abgelaufen ist, wie sie das erlebt hat, diese Auseinandersetzung. Und wir müssen natürlich berücksichtigen, dass Jule immer nur, wie alle Occupier, nur für sich selbst spricht und jetzt nicht hier als Sprecherin der Frankfurter Occupy-Bewegung auftritt.
Ja, genau. Hört man mich so? Ja. Ja, ist jetzt natürlich so eine Frage, okay, wie habe ich das selbst wahrgenommen? Ich war selber nicht in dem Team von den Leuten von uns, die sich direkt mit der Stadt auseinandergesetzt haben, also sprich mit den einzelnen Vertretern der Stadt. Also wir haben da auch lang gebraucht, um in einer Versammlung auszumachen, wer geht da hin, wer macht das für uns, welche verschiedenen Charaktere können das irgendwie gut machen und vertreten auch das Camp eben da sehr gut. Und ich war da selber nicht dabei. Ich habe das einfach so wahrgenommen, dass die Stadt immer versucht hat, in den ersten Monaten irgendwie klarzumachen, dass sie uns unterstützen und dass sie für uns sind und dass sie uns ja auch sympathisch finden. Und das habe ich aber ehrlich gesagt nie so wahrgenommen. Natürlich hätten sie uns am ersten Tag räumen können. Die Frage ist, was wäre dann passiert, glaube ich. Ich glaube, da wären einige Leute sehr sauer gewesen, weil ja auch das Camp, als es am 15. Oktober entstanden ist, schon sehr, sehr viele Sympathisanten hatte. Und ich habe es eher so wahrgenommen, dass das in der öffentlichen Debatte so dargestellt wurde. Aber hintenrum hat man uns dann schon Auflagen gegeben, die uns finanziell sehr, 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 sehr viel eingebrockt haben, wo wir echt gemerkt haben, okay, das ist permanent ein Thema, unsere Kasse, unser Geld. Also gerade auch so ein Thema Geld, was ja bekanntlich auch soziale Bewegungen sehr schnell spaltet oder was sehr, ein sehr großes Problem ist. Und es war immer Thema. Also die Stadt, die irgendwie gesagt hat, das Gemüsebeet muss weg und das Zelt muss irgendwie da einen Meter nach links verschoben werden und das Assembléa-Zelt soll auf die andere Seite des Weges. Und also es gab sehr viele Auflagen und das habe ich, auf jeden Fall auch sehr stark wahrgenommen als eben eine eben nicht Unterstützung seitens der Stadt, sondern als ein, okay, sie legen uns zunehmend wirklich Steine in den Weg und verhindern im Prinzip, dass das entstehen kann, was wir uns eigentlich auch vorgestellt haben. Natürlich gab es auch zu Beginn am 15. Oktober schon viele Leute aus einem anderen politischen Lager, sage ich jetzt mal, die gesagt hätten, wie kann es die Stadt überhaupt zulassen, dass Leute campieren und das eher so als was wohnen, als was dargestellt haben, als wäre es einfach wohnen. Für uns war das nicht wohnen, sondern halt wirklich ein Zeichen setzen und Protest, mehr als einfach dort sich irgendwie einen Lenz machen. Was auch immer, was war, was man gerne gehört hat, irgendwie, ja, die sollen mal arbeiten gehen. Das ist auch schon so eine Argumentation, die irgendwie auch schon so zeigt, was wir, finde ich zumindest, für Probleme in der Gesellschaft haben. Weil man könnte sich ja auch freuen, dass andere Leute sagen irgendwie, hey, da machen mal ein paar Leute was, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich zum Beispiel nicht immer weiter voneinander abspaltet in irgendwelche Kategorien wie arm und reich oder alt und jung. Also man könnte ja auch sagen, es ist toll, dass Leute sich diese Zeit nehmen können und dass sie irgendwie ja, das auch wollen. Also das fand ich sehr schade, dass es irgendwie so ankam. Ja.
Nun musste man nicht unbedingt mit der städtischen Grünflächensatzung argumentieren, um zu dem Ergebnis zu kommen, vielleicht, dass sich diese Protestform nach fast einem Jahr, nach 10 Monaten irgendwann überholt hat. Also man konnte auch anders argumentieren, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Konnte durchaus feststellen, auch wenn man dorthin ging, dass es nicht mehr so war wie am Anfang, dass es nicht mehr die politische Auseinandersetzung dort gab, dass nicht mehr jeden Tag Arbeitskreise getagt haben, die sich mit Themen beschäftigt haben, die Demonstrationen, die es immer noch wöchentlich gab, wurden weniger. War das durchaus auch schon von sich heraus an ein Ende gekommen oder hättet ihr das ewig fortgesetzt tatsächlich?
Nee, was eine Frage. Also da gibt es sicherlich total viele verschiedene Ansichten drüber, auch so in unseren eigenen Reihen. Ich finde es gut, dass die Mahnwache noch besteht. Also das ist sicherlich ein Punkt, wo es wichtig ist zu bleiben, einfach vor der EZB, vor dem Euro auch als symbolischer Punkt, der wirklich auch immer wieder genutzt wird von Presse und anderen Medien. Also ich finde es schon sinnvoll, gerade was immer noch passiert, also gerade wenn man guckt, was immer noch passiert in der Politik in ganz Europa, was gerade in Griechenland passiert, gerade in Spanien passiert, da ist es schon, finde ich, irgendwie gut, dass da noch was ist. Ob jetzt in Form des Camps, ob das noch so weiter irgendwie gut gegangen wäre, darüber lässt sich streiten. Also ich sehe auch, dass es viel gibt, was wir jetzt nachbearbeiten müssen, wo wir gucken müssen, was ist schiefgelaufen, warum ist es schiefgelaufen, was hätte besser sein müssen, welche Faktoren hätten sich irgendwie verändern müssen. Also ich würde jetzt nicht, ich würde jetzt davon absehen, uns so selbst zu beweihräuchen, was ja auch ganz gerne irgendwie gemacht wird. Das halte ich für einen Fehler, weil ich glaube, es ist viel auch passiert, was wir hätten anders machen müssen. Aber ich finde es trotzdem immer noch eine Form des Protestes und ich sehe es nicht ein, dass es halt irgendwie heißt, das sei einfach nur Wohnen und Campieren und es würde nicht irgendwie im Grundgesetz oder wie auch immer stehen, dass man das darf. Es steht zumindest auch nicht, dass man es nicht darf und ich finde, dass man irgendwie auch schon sich diese Rechte auch einräumen kann.
Wenn man jetzt die im Nachhinein mal die Protokolle von den Erörterungen liest, die beim Verwaltungsgericht stattgefunden haben, dann stellt man fest, dass eigentlich das, was jetzt übrig geblieben ist, weniger ist als das, was möglich war. Also es gab die Vorschläge von dem Obersten, von dem Präsidenten vom Verwaltungsgericht, einen fest installierten Infostandort zu machen, nicht mit diesen Mahnwachen arbeiten zu müssen. Das war auch von der Stadt schon so abgesegnet. Man kam daran aber irgendwie doch nicht zueinander. Wie kam es das jetzt eigentlich? Weil das, was jetzt übrig geblieben sind zwei Pavillons. Das eine ist nicht mal wirklich ein Pavillon und ist jetzt natürlich nicht das, was möglicherweise so den Durchschnittsbürger dazu einlädt, dahin zu gehen und sich zu informieren über das, gegen das dort demonstriert oder protestiert wird. Und wie kam es dazu, dass es jetzt nur noch das ist?
Also da muss ich jetzt ehrlicherweise dazu sagen, dass ich bei der Mahnwache zurzeit eigentlich nicht wirklich aktiv bin. Also ich freue mich super, dass die Leute noch da sind, aber ich bin zurzeit kaum noch da. Auch in den Anfängen, direkt nach der Campräumung, habe ich persönlich entschieden, dass ich diese ganzen langen Monate Camp erstmal verarbeiten will. Also dass ich das jetzt irgendwie nicht kann, direkt weiterzumachen. Ich hätte mir irgendwie rein für mich persönlich gewünscht, dass es eher zu einer Mahnwache wird, die irgendwie stundenweise tagsüber ist, aber jetzt nicht unbedingt über Nacht, weil ich irgendwie mich selbst davon überfordert gefühlt habe, war aber immer froh, dass es andere machen. Ich würde diese Frage gerne an jemanden weitergeben von uns. Wir sind ja voll viele, die mit der Mahnwache wirklich so voll dabei sind.
Kann immer dazwischen geredet werden, wenn sich jemand... Bitte.
Ich muss erstmal widersprechen. Du hast vorhin gesagt, das Camp hat sich irgendwie totgelaufen oder so. Es war irgendwie die Zeit, dass das Camp beendet wird. Und da würde ich mal sagen, das ist eine Medienkampagne. Wir haben genauso nach wie vor noch Arbeitskreise gemacht. Das Camp war politisch, weil politische Leute da waren, die mit den Leuten, die vorbeigekommen sind, geredet haben, aufgeklärt haben. Das war immer ein politisches Camp. Das war eine Medienkampagne, die gesagt hat, wir sind unpolitisch geworden, da gibt es nur noch Drogenprobleme, Obdachlose, Alkoholprobleme und so weiter. Und ich möchte doch sehr bitten, dass von dieser Verleumdung hier Abstand genommen wird.
Ich hatte nicht im Entferntesten vor, das zu verleumden, ja. Nein, ich hatte nicht vor, das zu verleumden. Es ging ja einfach nur um die Frage, ob man nicht irgendwie nach einem Jahr auch mal die Protestform weiterentwickelt.
Also ich finde, die Protestform des Camps ist eine Weiterentwicklung bestehender Protestformen. Die Mahnwache ist ein bisschen zu klein für das Problem, mit dem wir es hier zu tun haben. Ein Camp war die adäquate Antwort, wir nehmen uns unsere öffentlichen Räume. Das ist eigentlich die Protestform der Zukunft und nicht eine, die ein Auslaufmodell ist. Und wir müssen wieder dahin kommen, dass wieder ein Camp gemacht wird. Die Wiese ist wieder grün. Wir können weitermachen.
Also nichts wie rauf, wieder wie auch auf die Wiese dann.
Ja, also, nee, noch ein Punkt. Ich wollte, Sie haben gefragt.
Ja.
warum, es wäre ja so schön gewesen, wir hätten ja dann so vertraglich abgesichert einen Infostand gekriegt und jetzt haben wir doch nur diese komischen Namen, komisch haben sie nicht gesagt, aber irgendwie hat das so angeklungen und das ist so gewesen auf dem Camp, wir waren, die Bedingung wäre gewesen für die vertraglichen Räume und Infostand und so weiter, die Bedingung wäre gewesen, dass wir freiwillig gegangen wären und dieser politische Preis war uns zu hoch. Weil die Gründe für diese für unseren Protest, die existieren weiter und wir sagen nicht, wir gehen freiwillig an. Also das war ein bisschen zu viel.
Alles klar. Dann ist da hinten direkt noch eine Wortmeldung dazu.
Ich würde gerne noch mal zu dem Camp sagen, dass die Stadt Frankfurt explizit ihre nicht gelösten Probleme, die sich dann in dem Camp wiedergespiegelt haben, ganz klar einfach als Schuldumkehr benutzt hat, um zu sagen, das Camp funktioniert nicht. Weil die Probleme, die in dem Camp waren, waren ja Probleme unserer Gesellschaft, die sich dort fokussiert haben. Und ich finde, dass die Politik das sehr klug und schlau gemacht hat, da einfach zu sagen, die Leute in dem Camp sind daran schuld, die Menschen, die dort leben, sind ein Problem, die Roma-Familie ist dort ständig und dauerhaft stigmatisiert worden als Ursache, dass das Camp auch geräumt werden soll. Die hygienischen Zustände sind plötzlich durch die Medien sehr stark thematisiert worden. Ratten waren plötzlich ein Riesenproblem. Man hatte manchmal den Eindruck, die Menschen, die dort leben, werden zu Ratten stigmatisiert. Das war ganz entsetzlich, was da im Vorfeld passiert ist. Und ganz wichtig finde ich, wir dürfen auf keinen Fall die Kommunalpolitik hier aus der Verantwortung nehmen. Und das hat einen Namen. Der Peter Feldmann hat nichts dafür getan, dass das Camp nicht geräumt wurde. Er hat keine klare Position bezogen. Der Markus Frank war unheimlich scharf drauf, dass das Camp wegkommt, auch aus politischem Kalkül, dass da am nächsten Tag Vorstandsposten dann vergeben wurden. Lassen wir das Camp räumen, kannst du dann bei der Fraport Vorstand werden. Das muss man alles mal genau hinterfragen. Das war politisches Kalkül und die Aktivisten, die politischen Aktivisten haben Aufgaben der Stadt Frankfurt wahrnehmen müssen, die bei Weitem nicht ihre waren. Es waren politische Aktivisten und keine Sozialarbeiter. Und das ist ganz wichtig. Und das, finde ich, ist viel zu wenig thematisiert worden. Das Camp hat nur dargestellt, wie es in unserer Stadt aussieht. Und deshalb sollten wir da sehr genau hingucken und nicht zulassen, dass hier eine Schuldumkehr passiert.
Also was ich sehr persönlich sehr interessant fand, ist, wir haben Leute gesagt, die bei der Stadtbahn dabei gewesen sind. Und uns wurde das Gleiche gemacht wie bei den Stadtbahnprotesten mit Hygiene, Drogen, Ratten etc. Des Weiteren ist es so, dass eigentlich global gegen die Camps wurde eigentlich mit den gleichen Taktiken vorgegangen. Unterwanderung, Sabotage, Agitation, aber auch dann auch die Hygienekeule. Darüber kamen, wurden viele Camps geschlossen. Und des Weiteren war es halt auch sehr interessant, dass eigentlich in dem Moment, wo unser Camp geschlossen worden ist, standen wir eigentlich am besten da, wie wir jemals da gestanden hatten. Das heißt, wir haben unsere Hygieneprobleme gelöst gehabt, unsere Drogenprobleme, Alkoholprobleme, größtenteils, die halt immer da reingeschnappt sind über das Hauptbahnhofviertel und so. Und dann wurden letztendlich die Zustände von vor 3 Monaten genommen, um uns dann darüber die Legitimation zu verschaffen, uns da rauszuschmeißen. Und das muss man halt auch irgendwo sehen, wie da vorgegangen wird letztendlich. Und da muss man halt verstehen, dass man letztendlich der öffentlichen Berichterstattung heute eigentlich keinen Glauben mehr wirklich schenken kann, weil das Problem ist, die Bild fängt an, der Rest übernimmt einfach nur noch. Ja, also das findet man sehr oft und von da aus, das finde ich eigentlich einen sehr interessanten Punkt. Sprich, da, wo wir am besten dastanden, wurden wir darüber rausgeschmissen, wie wir vor 3 Monaten dastanden. Jo.
Muss ich natürlich dringend zur Differenzierung aufrufen, schon von Berufswegen, aber lasse ich natürlich so stehen. Jetzt ist es... Ist es im Film angeklungen von Jule selbst, dass sie eigentlich diagnostiziert hat, dass eben noch nicht so viele Leute es verstanden haben, dass man sich da hinsetzen muss und dass man dagegen protestieren muss. Das war ja eigentlich so der Punkt, wo sie gesagt hat, es sind eben noch nicht genug, die es kapiert haben. Wenn man sich den Anfang angeschaut hat, dann waren das sehr, sehr viele und es wurde mit der Zeit halt auch von der Menge her einfach, ich dachte mal nur, wenn man die Demonstration angeschaut hat, wurde es ein bisschen weniger. Martin hat es auch die ganze Zeit mit der Kamera beobachtet. Wir sehen ja nachher auch noch den zweiten Film. Vielleicht kannst du mal sagen, wie du die Veränderungen wahrgenommen hast, wenn du mit der Kamera rumgelaufen bist, was da passiert ist, auch mengenmäßig, auch engagementmäßig.
Ich habe ja keine Langzeitbeobachtung des Camps gemacht. Dafür war ich jetzt gar nicht in der Lage. Dazu hatte ich auch gar nicht die Zeit und die finanziellen Mittel. Sondern was wir mit diesem Projekt Wiesensplitter machen, ist ja, dass wir immer so Momentaufnahmen haben. Als die Idee von diesem Projekt, eben nach der Lehman Brothers Pleite zu sehen, wo gibt es sozialen Prozess im Zusammenhang mit der Wirtschaft und Finanzkrise. Und in dem Zusammenhang habe ich also den Beginn vor einem Jahr gedreht, darüber einen Film gemacht, den wir gleich sehen. Und daraus hat sich ja auch das Camp entwickelt aus dieser Demonstration. Ich bin hin und wieder mal hingegangen, habe geguckt, was da abläuft und habe aber sonst das nicht intensiv verfolgt, weil ich andere Arbeiten hatte, auch gar nicht die Mittel dazu habe. Da muss man sagen, als Filmemacher, ich habe lange versucht, einen großen Dokumentarfilm über genau das zu machen, die Wirtschafts- und Finanzkrisenreaktion in Europa, in verschiedenen Ländern. Da habe ich keine Finanzierung für bekommen. Deswegen kann ich immer nur punktuell vorgehen. Aber für mich war eigentlich ganz wichtig, am Anfang habe ich mit jemandem in Müllern ein Interview gemacht. Der kam extra, ich glaube, von Mannheim hierher und hat gesagt, er hat gekriegt von dieser Abgeteilbewegung gehört, will mal herkommen, wenn du das anguckst. Und er sagt dann, ihn hat total beeindruckt, diese Zelte unter diesen riesen Hochhäusern. Ja? Und das finde ich auch das, was man da eigentlich empfindet. Das ist irgendwie, das Zelten ist ja was ganz Archaisches. Normalerweise, die Leute gehen vielleicht im Urlaub mal zelten oder sonstiges, aber in einer Stadt, die eben so von diesen Hochhäusern beherrscht wird, dann plötzlich Zelte zu haben, die vielleicht daran erinnern, es geht zunächst mal darum, Obdach zu haben. Das ist eine ganz einfache Forderung, grundsätzliche Forderung, die man braucht und die immer stärker durch diese Art von Wirtschafts- und Finanzsystem an den Rand gedrückt wird. Und ich fand, das hat das Camp eigentlich zum Ausdruck gebracht, symbolisch und an einem symbolischen Ort. Und das finde ich für mich persönlich jetzt eigentlich das Wichtigste an dieser ganzen Sache. Und ich war emotional sehr berührt, als ich dahin kam und es gedreht habe, wie das geräumt wurde, weil ich richtig gemerkt habe, es wird einfach jetzt platt gemacht, mit Füßen gedreht. Die haben ja auch ganz brutal in ihrem Film auch gesehen, zum Beispiel das Infozelt kaputt gemacht. Und es ging darum, es wird ein symbolischer Ort, der wird abgeräumt und es wird wieder die angebliche Normalität, wie sie vorher da war, dieser Rasen mit den Hasen und so weiter, der wird wiederhergestellt. Das heißt, im öffentlichen Raum ist kein Dissens mehr vorhanden. Und das ist, glaube ich, genau die Qualität dieses Camps. Man muss sehen, wir haben ja auch andere Filme gemacht mit Studentenprotesten in Hessen. Da gab es auch mal ein Camp, das wird aber für einen Sommer gehalten an der Universitätsbibliothek in Gießen. Das war schon eine enorme Leistung, in diesen Studentenprotesten ein solches Camp überhaupt über den Sommer zu haben. Das hat dazu geführt, dass diese Dynamik von den Protesten eigentlich weitergetragen wurde. Und ich finde, es ist eine enorme Leistung gewesen, über so eine lange Zeit eine solche Struktur aufrechtzuerhalten. Und die Frage, ist nur, warum sie nicht intensiver genutzt worden ist und dass die Leute auch damit allein diese Struktur aufrechterhalten und im Endeffekt überfordert gewesen sind, aus meiner Sicht, ja, weil es zu viel Energie bindet. Aber gerade in einer Gesellschaft, die immer individueller wird, ich habe gerade einen Artikel gelesen, ich rede jetzt schon zu lange über die Verhältnisse in den USA, wo sich 35% der Leute als dauerhaft isoliert empfinden, ist es ganz schwierig, Orte zu finden, wo eben eine andere Form von Leben, das gute Leben, was ja auch eine Forderung in der Metall ist und so weiter, wo das gelebt wird und erfahrbar sein kann. Und das ist, glaube ich, die Leistung.
Bitte.
Ich habe eine Frage an die Julia oder
Jule.
Entschuldigung, Jule.
Ja, ja.
Oder nicht unbedingt, wer immer sich imstande fühlt, darauf zu antworten. Du hast ja erwähnt, dass im Camp auch viele Sachen hätten anders laufen müssen. Ich würde gerne wissen, was das für Sachen waren.
Okay. Also ich würde erstmal sagen, ich finde, man kann, das finde ich, hat Martin auch gerade ganz gut und auch nochmal so gesagt, diesem Laden eigentlich gar nicht so einen Vorwurf machen, weil es ja wirklich total spontan war, nicht geplant, die Leute kannten sich alle nicht. Also alles das, was ich jetzt sage, heißt nicht, dass das irgendwie Fehler waren, wo ich jetzt sagen würde, das haben wir punktuell so falsch gemacht, dass wir das damals hätten schon anders können müssen. Ich glaube, diese ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, die mussten wir auch machen. Also jetzt im Nachhinein sehe ich halt das schon so, dass wir haben zum Beispiel ganz oft versucht, Regeln irgendwie aufzustellen, die einfach ein Miteinander erfordert, also zum Beispiel keine Gewalt, weder auf physischer noch auf verbaler Ebene. Und diese Sachen haben wir eigentlich so klar erarbeitet und so klar irgendwie auch auf Blatt Papier gebracht, endlose Male und trotzdem ist uns nicht gelungen, das irgendwie dann auch wirklich, wenn es da Regelbrüche gab, das dann auch irgendwie so einzuhalten, sondern es war sehr, also ich habe auch ja Täterschutz irgendwie wahrgenommen dort in diesen ganzen 10 Monaten, dass man irgendwie gesagt hat, ja, das war auch blöd, was er jetzt gemacht hat oder schlimm oder irgendwie so, aber er hat doch auch die und die Erlebnisse früher in seiner Kindheit gehabt. Also eigentlich finde ich das so was Schönes, was die Aktivisten dort nicht eingeschlossen auch dann immer so propagiert haben, damit irgendwie zu sagen, okay, man muss den Menschen in all seinen Facetten irgendwie sehen und irgendwie auch so ein Grundverständnis haben für sein Gegenüber, was uns, finde ich, auch in dieser Gesellschaft irgendwie fehlt, das Bewusstsein, dass man auch in die anderen Schuhe sich mal stellen muss, um zu verstehen, was ihn im Handeln irgendwie so bewegt. Und das haben wir dort sehr krass gemacht, permanent, und das finde ich eigentlich einen total guten und noblen Zug dieser ganzen Aktivisten, die da waren. Andererseits hat es uns, glaube ich, schon einfach so viel Kraft irgendwie auch geraubt, dass ich glaube, dass wir irgendwie da mehr irgendwie, also da irgendwie anders hätten herangehen sollen. Und dann will ich immer noch eine ganz wichtige Sache sagen, weil oft irgendwie es gerne so heißt, ja, die Fehler, die da gelaufen sind, waren, dass man da Obdachlose zum Beispiel aufgenommen hat oder irgendwie so. Und das, da muss ich sagen, also diese strikte Trennung zwischen sozialer Arbeit und politischer Arbeit, dagegen haben wir uns irgendwie alle immer sehr gewehrt und finde ich auch korrekt. Also da will ich auch nicht von abdrücken. Also ich glaube, das wollen die meisten nicht. So.
Wir hatten jetzt direkt noch da und da Wortmeldung. Ja.
Nur ganz kurz. Es war eigentlich kein Fehler gewesen. Von Anfang an war klar, der Raum ist offen für jeden, der kommt. Keiner fliegt raus, war sozusagen die erste. Aber wir wollten im Prinzip eine andere Form der Gesellschaft dort erschaffen. Eine Gesellschaft, die nicht ausschließt, sondern die einschließt. Nicht genau das Umgekehrte, was da draußen stattfindet. Und das hat halt dazu geführt, dass direkt Hauptbahnhof, Viertel, die ganzen Feierleute, das haben uns komplett überfordert. Aber wir wollten, oder viele wollten diesen Idealismus beibehalten. Und das war halt das Harte daran, dass wir die ersten 8 Monate haben wir eigentlich keine Leute rausgeschmissen. Ja, und wir haben halt da versucht, in irgendeiner Form die Leute aufzufangen. Und was das da gezeigt hat, war, dass ganz viele Leute konnten wir im Prinzip allein dadurch wieder hochheben. Ja, und das hat halt gezeigt, dass eine Gesellschaft, die einfach auf Einschluss oder auf Inklusion beruht, dass die einfach sehr viel automatisch heilt. Dass eine Gesellschaft, die immer auf Exklusion beruht, eigentlich ganz viele Probleme verursacht. Ja, aber es war natürlich auch, das hat uns leider auch überfordert, aber hat uns auch sehr viele Erfahrungen gegeben. Darauf wollte ich auch mal hinaus darauf hinweisen, ja.
Es gab's noch da drüben.
Ich finde den Vorwurf mit dem Müll immer ein bisschen gravierend und es hieß immer, also wir haben eben gefragt, was hätte anders laufen sollen. Ja? Man darf mal nicht vergessen, dass die Mülleimer auch voll geworden wären, wenn da kein Camp gewesen wäre. Ja? Da wurde da Müll ins Camp, wurde da abgelagert, teilweise Computerbildschirme, die kaputt waren, die nie funktioniert haben, wurden einfach abgegeben als Spende und waren kaputt. Ja? Und dass der Müll anhäuft dann dadurch, dass da so ein Durchlauf ist und das ist nun mal so eine Durchlaufecke, wo viele durchlaufen, um den Weg auch abzukürzen. Da wurde so viel Müll von Passanten auch reingeworfen, das darf man nicht vergessen. Aber dann später dann daraus einen Strick zu drehen. Ja, ich habe gesehen, als die Auflagen vom Ordnungsamt kamen, ja, wo es hieß, Müll muss beseitigt werden bis da und dahin, da bin ich an dem Tag was zu essen holen gegangen durch die Stadt. Und an sämtlichen Ecken sind die Mülltonnen übergequollen, ja. Und da sah es schlimmer aus wie im Camp. Da sah es Richtung Hauptbahnhof schlimmer aus wie im Camp. Das ist kein Scheiß. Ich übertreibe da nicht, ja. Und dann wird den Leuten, die versuchen, mit Spenden eigentlich Aktionen zu machen und was in Richtung Wandel zu betreiben, in Richtung Nachhaltigkeit, ja, in Richtung Humanismus, da kann es doch nicht sein, dass die daraus einen Strick gedreht bekommen. Ja, da könnte man doch auch mal sagen, wenn es noch einen Funken Humanismus in der Politik gibt, ja, und Volksvertretung, ja, dann sollte man doch da mal ein Auge zudrücken und sagen, hey, kommt, die Müllabfuhr schenken wir euch. Ja. Aber das ist nicht passiert. Und da kann man sehen, in welche Richtung die Stadt arbeitet. Es ist nicht, das Verbot von Blockupy kam nicht nur von der Stadt. Ja. Einen Tag vorher wurden in Spanien 60 Demonstrationen verboten und Camps geräumt. Das darf man nicht vergessen. Das war ein Politikum. Ja. Und dass da Leute bezahlt wurden, um im Camp Scheiße zu bauen, davon will ich jetzt mal gar nicht reden.
Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir da hinten noch eine Wortmeldung. Bevor wir gleich schon mal wieder ins Kino gehen müssen, die Zeit fliegt ja bekanntlich.
Also ich würde gerne noch mal ganz kurz zu dem Anfang zurückkommen, wo Occupy entstanden ist. Und da gab es ja also eine große Berichterstattung. Occupy war berühmt in New York und sonst wo. Und da war plötzlich auch am Anfang die Toleranz sehr viel größer gewesen. Die Stadt fand das nämlich unglaublich schick erstmal, ja, dieses Camp. Und es war unheimlich spannend, wie die Banker mittags da ihre Almosen vorbeigebracht haben. Das fand man alles super in Ordnung. Und da diskutieren ja alle so friedlich und alle sind ganz lieb und brav. Und dann hat man nämlich erstmal genau beobachtet, wie lang das Camp in dem Bewusstsein, in dem positiven Bewusstsein ist. Und dann hat man das nämlich gnadenlos umgedreht. Und nämlich in dem Moment, wo die Aktivisten, was ich wirklich bewundernswert finde, auch soziale Funktionen wahrgenommen haben, haben sie sich natürlich überfordert. Das kann ja auch nicht anders sein, ja. Und da genau hat man nicht gesagt, okay, jetzt wird Armut in dieser Stadt sichtbar. Wir sind hier gefordert, da zu helfen, zu unterstützen. Da hat man nämlich einfach gesagt, nichts, jetzt sind die hygienischen Zustände und so weiter mangelhaft. Und das war am ersten Tag eine Touristenattraktion und da hat man das als Stadt, als Kommunalpolitik begünstigt und hat es dann auch eiskalt abserviert und fallen lassen. Ich finde, man darf das einfach nicht außer Acht lassen, warum das alles so passiert ist, dass es sehr gut von außen mitgesteuert war.
Also es ist, wir hatten jetzt mehrfach die Frage der Symbolik, die würde ich gerne nochmal weiterreichen, weil das auch am Anfang, das war tatsächlich, habe ich auch so beobachtet, dass am Anfang die Stadt nämlich sich das auch ganz schick fand, irgendwie so San Francisco-mäßig daherzukommen an der Stelle. Und es war aber ja auch jetzt die Frage, die auch Martin aufgeworfen hat mit der Symbolik für die Bewegung, die diese Zelte ausgemacht haben. Und ich habe direkt am Tag nach der Räumung, glaube ich, den Hajo Köhn getroffen, der so hin und her gerissen war, weil er einerseits sagte, die Symbolik ist natürlich, geht der Bewegung total flöten in dem Moment, wo die Zelte nicht mehr dastehen. Auf der anderen Seite werden tierisch Kräfte frei. Jetzt sind dadurch, dass man sich nicht mehr um das Camp kümmern muss sozusagen und kann jetzt anderes mit der Zeit und mit der Kraft anfangen. Das war so, wie ist es inzwischen entschieden, dieses Ringen?
Ja, ich bin weiterhin in vielen Punkten sehr gespalten. Ich will mal einen Punkt ausgreifen. Ich war Teil der Verhandlungskommission oder Gruppe, wie auch immer man das nennen will, die mit der Stadt verhandelt hat. Ich hatte zunächst mal den Eindruck, dass die Stadt, also über den Verhandlungsführer, Dezernenten Frank, das Bemühen hat, da heil rauszukommen. So will ich es mal volkstümlich formulieren. Also für alle ohne blaue Augen. Zum Schluss muss ich feststellen, dass das eine Illusion war. Also ich unterstelle, ich habe ihm das auch persönlich gesagt und sage das auch in der Öffentlichkeit, dass das politisch so gewollt war, das Camp zu räumen. Ich habe mich bemüht, nach beiden Richtungen um Folgendes zu werben. Die Situation der Stadt habe ich so analysiert, die Stadt ist nicht handlungsfähig, zwei Dezernenten nicht im Amt, Oberbürgermeister und Umweltdezernentin, ein Magistrat, der personell nicht handlungsfähig ist und insgesamt die Stadt politisch auch nicht handlungsfähig, das merkt man ja auch, die Widersprüche jetzt innerhalb des Magistrats. Da habe ich drum geworben, das Ganze braucht mehr Zeit. Ihr braucht ja auch als Magistrat mehr Zeit. Also macht keinen Schnellschuss. Und in Richtung Camp habe ich versucht, so zu argumentieren, stärkt nach innen das Regularium. Jule hat das angesprochen. Da gab es sehr intensive Diskussionen, Regeln, Security aufzubauen, sich selber auch zu schützen gegen bestimmte Einflüsse und nach innen klarer zu dokumentieren, was positiv gewollt ist. Das hätte auch mehr Zeit gebraucht. Das Camp war da auf dem richtigen Weg. Also die Entwicklung im Camp war positiv. Wenn die Stadt gewollt hätte und hätte dem Prozess mehr Zeit gegeben, dann hätte da mehr draus werden können. Im positiven Sinne, auch für die Stadt. Ich habe Frank gesagt, ihr müsst doch als Stadt, müsst ihr doch lernen, mit so etwas umzugehen. Das Beispiel Blockupy hat doch gezeigt, ihr könnt nicht mit Keulen hier rumlaufen. Was ist denn mit eurem Image als liberale Stadt? Wollt ihr das vor die Wand fahren? Ihr müsst doch in der Lage sein, mit solchen Dingen, mit Volksbewegungen, mit sozialen Bewegungen in der liberalen Tradition Frankfurts umzugehen. Dazu müsst ihr doch in der Lage sein. Da bin ich anscheinend, habe ich da taube Ohren nur gefunden. Also das war da ein Problem. Die politische Gemengelage war Ja, die war sehr schlecht. Abgesehen davon, was gerade richtig gesagt wurde, da gab es natürlich ein internationales Konzept, das sehe ich auch so. Die Camps weltweit jetzt mal klar von der Bühne zu bringen. Auf der anderen Seite, das, ich sehe das auch als Befreiungsakt, das sehe ich auch weiterhin. Ich will mal ein paar Gründe nennen. Erstens mal, vor der EZB zu stehen, ist von vornherein widersprüchlich. Wenn man sauber analysiert, dann muss man sagen, die EZB anzugreifen, das kann nicht das Hauptziel sein. Wir müssen unsere Währung schützen. Das, was dahinter an Politik steht, das müssen wir angreifen. Aber unsere Währung müssen wir schützen. Das heißt, das Camp war in seiner Symbolik schon im Widerspruch angelegt. Ich habe das nie ganz offen thematisiert, weil das auch noch jetzt in die Diskussion reinzubringen, das hätte, davon war ich überzeugt, das wäre eine Nummer zu viel gewesen. Das heißt, ein Camp gehört meiner Auffassung eher vor die Deutsche Bank und eher vor die Commerzbank als vor die EZB. Und daran arbeiten wir als Occupy Money, an dieser Strategie. Also viele Widersprüche und ja.
Habe ich auch eine ganze Menge Kreuze gesehen, auf jeden Fall, als es darum ging, die Währung zu schützen. Den inhaltlichen Teil, wie es weitergeht, wo es hingehen muss, wollen wir auf jeden Fall nach dem nächsten Film diskutieren und dann auch mit noch ein... Bitte? Will noch direkt dazu? Okay, dann los. Ist da hinten ein Mikro?
Ja, ich bin es, ja. Okay. Also ich bin auch von dem ersten Tag an Occupy-Aktivist. Ich heiße Hayati, bin Frankfurter. Ich kann von meinem Vorredner die Einschätzung nicht teilen, dass der Camp bzw. die Occupy-Bewegung nur EZB angegriffen hat oder nur das Geldsystem und dass es schützenswert wäre. Ich denke, EZB ist, sage ich mal, eine Staatsbank, dass der Staat als Gesamtkapitalist für alle Unternehmer Rahmenbedingungen schafft. Und wenn diese Währung, die da ist, die nur den Konzernen und Banken nützt, dann will ich auch diese Währung nicht. Ja, und das ist auch deren Werkzeug. Das zum einen. Zum anderen wollte ich eigentlich mal viel weniger, sage ich mal, Lobhudelei, sondern viel mehr Selbstkritik ausüben, was die Occupy meiner Meinung nach nicht geschafft hat, in zwei wesentlichen Punkten, um einen rechtlichen Zusammenhalt und eine Kontinuität der Bewegung zu gewährleisten, dass sie klare Forderungskataloge aufgestellt hätte, was die Bewegung will. Ich habe mich da kaputt geschunden, um überhaupt also in Assemblées und so weiter ein Forum zu schaffen, dass wir eine Forderung, zum Beispiel die Auflösung oder Stopp der ESM zum Beispiel, auch wenn wir alternativ unterschiedliche Vorstellungen haben, was Alternative sein könnte, zumindest erstmal gegen die ESM uns zusammenzuschließen oder gegen Fiskalpakt. Es war nicht möglich. Das heißt, wir hatten diese Schwäche, dass wir sehr stark individualistisch anarchisch waren und weniger eigentlich, sage ich mal, ein kollektivistisches Interesse gemeinsam ausformuliert hätten, trotz Unterschiede. Ja, dieser politische Forderung hat gefehlt. Und zum anderen haben wir uns verbal zwar gegen Recht abgegrenzt, aber tatsächlich haben wir, da haben eine ganze Menge Rechte auch konkursiert. Also Freie Wählergemeinschaft, da war dann ein Frank zum Beispiel, die ersten 6 Monate dort die Sicherheitsdienst koordiniert hat und alle Telefonnummern und Dings gesammelt hat, Adressen und so weiter, Namenslisten. Also ich bin dort selbst sehr oft rassistisch attackiert worden, da kamen dann einzelne Nazis vorbei, wurden dann also Auseinandersetzungen kamen, der dann teilweise in Schutz genommen worden sind und so weiter und so fort. Verbal haben wir uns gegen rechts abgegrenzt, aber tatsächlich haben wir in der Praxis das so nicht. Ja? Und also ich habe in diesem Sinne habe ich sehr viel dort Gewalt und Bedrohung und so weiter erfahren müssen. Und dennoch finde ich aber die Erfahrung, dass eine Bewegung sich spontan zusammenschließt, trotz aller Differenzen Erfahrungen macht, die möchte ich nicht missen.
Ich glaube, der Forderungspunkt, der gerade angesprochen wurde, wird einer sein, der uns stark im zweiten Teil beschäftigen soll. Aber jetzt war hier, Jan wollte noch. Okay.
Zu dieser Ambivalenz von der EZB zu kämpfen. Im Prinzip, wenn man das Finanzsystem ein bisschen versteht, weiß man, das Zentralbankensystem steht eigentlich unten drunter, ist der Unterbau sozusagen. Und eigentlich ging es noch nicht gegen eine Währung, sondern es ging letztendlich gegen ein Finanzsystem auch, sondern auch viel mehr geht es eigentlich. Und dafür ist natürlich die EZB ein wunderbarer Ort, weil die EZB ist nun mal eigentlich die wichtigste Institution im ganzen Spiel, die auch die Privatbanken finanziert. Und das ging letztendlich, geht die ganze Bewegung auch nicht gegen etwas, sondern eigentlich führt das für eine neue Gesellschaft, muss man auch mal sagen an dem Punkt. Und die EZB war genau der richtige Punkt zu sein, weil wenn man allein sieht, wie viele Ressourcen aufgewendet worden sind, um dieses Camp in irgendeiner Form loszuwerden, das war schon sehr interessant, weil ich bezeichne das Camp immer eigentlich nur als Kriegsgebiet. Das war es auch gewesen. Und von daher war der Ort, war der beste Ort, den wir haben konnten in Europa. Und von daher war super.
Vielen Dank. Jetzt wollen wir den ersten Block mal abschließen. Wir wollen gleich diesen Punkt unbedingt wieder aufgreifen, der gerade mit den Forderungen kam, weil das liest man auch sehr viel jetzt in Medien und es gibt sehr, sehr viele, die mittlerweile Forderungen aufstellen. Dazu haben wir ein paar Leute. Ich habe vorhin völlig vergessen zu sagen, dass Stefan Lindner von Attac extra aus Berlin hergefahren ist. Einer, der ganz viele Forderungen hat. mit ihm werden wir gleich sprechen. Genau wie mit dem Michael Erhard von der IG Brech und Krawall, genau. Und deswegen gucken wir uns erstmal, weil das ist auch sehr interessant, das als Grundlage dafür zu haben, den zweiten Film, der eigentlich der erste Film ist, aber für die Chronologie heute Abend ist das ganz richtig, wie das Camp begann. Den schauen wir uns jetzt an.